Ich war als Spieler eigentlich auf dem Fußballplatz nie nervös. Das war eine von meinen Stärken. Ich glaube, das ist ein Teil von unserer, wie wir Geschichten erzählen. Ich glaube, du brauchst diese Geschichten, um das Spiele werden legendär. Dann schreien die rein, wir brauchen noch ein Tor, wir brauchen noch ein Tor. Ich habe keine Ahnung gehabt, warum ich dieses Tor brauche. Aber wir brauchen noch ein Tor. Nur pass auf, Jan, dass du alles jetzt richtig machst. Ich bekomme jetzt ganz hautig beim Tränen in den Augen, wenn ich das denke, wenn wir das so leidenschaftlich jetzt beschreiben. Aber dann sitzen die tatsächlich auf dem Bank mit einem Kugelschreiber und die schreiben eine neue Tabelle und dann irgendwie, wie irgendeiner kommt auf die Idee, dass wir brauchen noch ein Tor, weil, pass auf, Leute, Nürnberg können absteigen.
Das Spiel deines Lebens.
Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Das Spiel deines Lebens. Heute haben wir uns ein Spiel vorgenommen, das für mich mit zu den größten Spielen aller Zeiten gehört. Die Mutter aller Wunder. Max, du würdest auch mitgehen, oder?
Ja, absolut.
Ja. Dieses Spiel fand statt an einem sehr, sehr heißen Maitag. Es war der 29.05.1999. Ein unfassbares Drama. Also das gibt's in keinem Krimi. Und es endete in purer Ekstase und Jubel hiermit.
Er ist im Strafraum und er steht Tor! 5:1! Herrje, welche Leistung!
Reporter Dirk Schmidt völlig aus dem Häuschen, als Jan Arge Fjordtoft den Ball kriegt links vorm Tor und etwas Unfassbares macht in dieser 89. Spielminute, nämlich den Übersteiger und das entscheidende Tor. Und den Mann, der mit diesem Tor unsterblich wurde, den haben wir jetzt dran. Jan Arge Fjordtoft, grüß dich!
Grüß euch.
Du sitzt gerade in Norwegen, oder?
Ich sitze eigentlich ein bisschen jetzt gefangen in Norwegen, weil, wie ihr weiß, bin ich gern in Frankfurt, ich bin gern in Deutschland. Aber wegen unserer gemeinsamen Gegner, Covid-19, ja, muss ich dann hier bleiben.
Schön, dass es trotzdem klappt. Wir holen das vielleicht dann irgendwann nochmal persönlich nach. Aber erstmal toll, dass es überhaupt hinhaut.
Naja, danke für die Einladung. Das war ja ein wahnsinniges Spiel, so ich denke, dann muss ein Spiel bei so einem Podcast da sein.
Absolut, ja. Bevor wir uns da reinwerfen, wie geht's dir im Moment gerade? Was machst du? Es ist im Moment gerade Donnerstagvormittag, 11 Uhr. Was macht Jan-Arge Fjordtoft an so einem normalen Donnerstag?
Ja, ich habe ja einen normalen Job, in Anführungszeichen. Ich habe in Norwegen eine Kommunikationsfirma, aber so jetzt sitze ich bei einem meiner größten Kunden, einer von den größten Firmen in Norwegen, sitze ich auf ein schönes kleines Konferenzraum, sehe ich einen blauen Himmel in Norwegen und der Lebe ist schön.
Wir nehmen dich jetzt mal mit und euch natürlich auch zurück in diesen Mai 1999. Es ist der letzte Spieltag. Bayern ist schon Meister. Ich weiß nicht, mit wie vielen Punkten Vorsprung. Champions League-Finale haben sie, glaube ich, versaut.
Ja.
Oder, Max?
Ja, wir haben immer noch niemanden gefunden, der mit uns über Barcelona sprechen will. Aber es kommt vielleicht noch.
Kommt vielleicht noch. Aber im Tabellenkeller war es unfassbar eng. Und die Saison war nicht so gut, Jan, oder?
Nein, die Saison war, und das ist jetzt 20 Jahre später, wo jetzt Eintracht Frankfurt sehr gut da sind in finanzieller Ebene, Administration und alles. Das war eigentlich, muss man sagen, ein Chaosverein. Ja. Ich bin in November gekommen. Ich habe in den ersten 3-4 Monaten 3-4 Trainer gehabt. Wir waren auf eine falsche Stelle für einen Verein. Und ja, und dann hat man Jörg Berger verpflichtet, aber trotzdem, die Hoffnung war nicht groß.
Ja, es lief dann, glaube ich, zum Saisonende hin nochmal ganz gut. Ich glaube, 3 Spiele, Max, wie viel waren es?
Ja, kommt
oder?
Ungefähr.
Ich glaube, 3 Siege. Und dann war dieses Finale. Unten drin, also abgestiegen war Gladbach, glaube ich, schon.
Gladbach war letzter.
Gladbach war weg. Ja. Bochum war weg. Und kriminell eng war es für die Eintracht, für Rostock, für Bremen, für Freiburg, für Stuttgart. Und eine Mannschaft hat eigentlich nicht mehr damit gerechnet, dass es eng wird. Und das war Nürnberg.
Ja.
Da hab ich jetzt in der Vorbereitung gelesen, die haben sogar schon irgendwie die Kartenpreise für die kommende Erstligasaison irgendwie verkündet. Und die hatten das Gefühl, wir haben gar nichts zu verlieren. Wie bist du denn damals in dieses Spiel gegangen? Was war das für eine Stimmung da vorher?
Ja, das ist ja sehr wichtig, was du dann vorher sagst. Das vergisst man dann oft bei diesem, bei diesem Spiel, weil dieses Spiel ist ja spektakulär mit 5 klasse Tore und ein entscheidendes Tor dann in der 90. Minute. Aber das ist wichtig, das gehört zu der Geschichte, weil wir am Ende der Saison machen dann 12 Punkte in 4 Spiele. Wir gewinnen auswärts gegen Werder Bremen, wir gewinnen auswärts gegen Schalke, unfassbares Spiel, wo wir 2-0 hinten sind. Ja. Ich sage immer, ich habe den Ball einmal berührt in der ersten Halbzeit und Gott sei Dank für Eintracht war das ein Tor. Ich habe das Jörg Berger ist in die Kabine gestanden. Wir waren nicht am Platz. Schalke waren so viel besser und Berger ist gestanden in die Kabine und er hat gesagt, sei ruhig, dieses Spiel gewinnen wir. Und wir denken, spinnt er oder was ist los? Und dann gewinnen wir zu Hause gegen Dortmund, auch in ein sehr, sehr heiße Partie zu Hause. So, wir haben uns eigentlich eine Chance eingeholt. Also, wenn wir zu diesem Spiel gehen, wie du ihr am Anfang gesagt habt, das war ein unglaublich heißes Tag. Aber wir haben uns die Chance gekriegt, wenn wir gegen Kaiserslautern gewinnen, das haben wir geglaubt, das ist genug. Ja. Und Kaiserslautern momentan, die sind weit weg von Fenster momentan. Aber damals mit Otto Rehhagel, mit Michael Ballack, mit Sforza, die haben dann wirklich eine super Mannschaft. Mit einem Punkt wären die in die Champions League.
Ja, die sind Fünfter.
Ist dann Dortmund geworden.
Ja, Wahnsinn.
Ein Punkt hat gefehlt. Wahnsinn. Also das finde ich ja immer das Faszinierende. Manchmal hast du es ja so, dass du dann gegen Mannschaften spielst, wo du sagst, okay, für die geht es heute um nichts mehr. Wenn wir jetzt alles geben, können wir das reißen. Aber die Jungs, die haben wirklich um Champions League Platz gespielt, ja, und denen hätte ein Punkt gereicht gegen die kleine Eintracht. Ja. Und das macht das Ganze noch mal viel magischer, denke ich.
Ja, und das gehört dazu, weil wenn wir dann in dieses Spiel gehen, dann gehen wir mit mehr Selbstvertrauen. Jörg Berger war ja, wir haben ja immer gedacht, ist er so ein Wahrsager versteht er überhaupt nichts? Also wir könnten uns nicht entscheiden. Wir haben natürlich dann uns entschieden, das zu verstehen, dass Jörg Berger so oft in diesen Situationen war. Er hat gewusst, dass von Kleinigkeiten lebt Spiel er hatte immer diese Aussagen, in der Ruhe liegt der Kraft und immer solche Aussagen gegeben für uns. Und man muss ehrlich sein, also wir haben geglaubt, vor 4 Runden, vor 4 Ende, das ist vorbei. Weil wenn du siehst, Werder Bremen, Schalke auswärts, Dortmund zu Hause, Kaiserslautern zu Hause, das ist nicht die einfachste Punktprogramm am Ende der Saison, weißt du?
Ja, vor allem, wenn du bis dahin nicht wirklich was gerissen hast, gell?
Ja. Genau. Und wir waren ja Mannschaft eigentlich den ganzen Saison, wir haben ein paar gute Spiele gemacht, dann waren wir wieder weg, schlechte Partien. So Selbstvertrauen in der Mannschaft war nicht so optimal, die 5 Freunde.
Wie bist du denn persönlich in dieses Spiel gegangen? Weißt du das noch, wie das für dich vorher war?
Ja, ich erinnere mich alles. Ich erinnere alle meine Tore. Ich weiß genau, wie das war auf diesem Tag. Wir waren in diesem Hotel nicht weit von damals wie Waldstadion, nur um die Ecke da. Wir haben unser Treffen gehabt. Wir haben unser Pre-Match. Wir haben unser Mahlzeit da zusammen. Wir haben geflaxt. Das war schwierig zu schlafen, weil es so heiß war. Ja. Aber ich bin eingeschlafen, mir muss man aufwecken. Und
Jan, wir bräuchten dich. Wir glauben, es wäre gut, wenn du heute dabei wärst.
Ja, aber das ist ja so. Das ist ja diese Vorbereitung für Spiele. Dann, das ist Frühstück, dann nichts machen, dann spazieren gehen. Und dieses Spazieren gehen war sehr wichtig für uns in dieser Phase, weil wir mit Ralf Weber, mit Olaf Janssen und Hubsche, viele von den Erfahrenen, haben wir oft im Wald Strategie, wir haben gedacht, wie kommen die Mannschaft, das war für uns sehr, sehr wichtig. So, dann sind wir in den Wald gegangen und wir haben gedacht, ja, wenn du hier kommst, dann musst du da gehen, dann kommst du hinten hier, dann spielst du den Ball zurück und dann wieder in Hotel, haben unser Essen, wieder im Zimmer und da, wie gesagt, habe ich gut eingeschlafen. Mein Zimmerkollege, das war Oka Nikolov, wir haben uns ganz, ganz ruhig vorbereitet. Das war überhaupt keine Nervosität. Ich kann mich nicht erinnern, das war eine Nervosität, weil für uns war dieses Spiel gegen Kaiserslautern, dass wir einmal von dem Ende der Saison zu Hause, wir bräuchten nur drei Punkte. Vor zwei, drei Wochen vorher war es ja nicht eine Chance. Also das war wirklich unser Bonusspiel.
Wobei man dazu sagen muss, du warst entspannt vom Spiel. Ich kenne einen Ausspruch, habe ich mal gelesen, ich glaube im Weltspiegel, von Ansgar Brinkmann, der gesagt hat, dass er einen Abend vorher noch eine Voltaren-Party gefeiert hat, ohne hier Werbung machen zu müssen. Deswegen ist er erst später eingewechselt worden. Der musste sich noch ein bisschen machen, während du schon geschlafen hast.
Ging dann aber, ja. Mir ging es total anders als dir übrigens, Jan. Also ich war im Stadion an diesem Tag. Magst du auch, oder?
Nee, ich bin bei jedem Spiel, das weißt du, und auch immer dabei. Nur das Problem ist, wir haben ja beim letzten Mal schon mal ein bisschen angeschnitten, ich war deutlich zu jung.
Es ist das Alter.
Ja,
es
ist das Alter. 1999, lass mich mal rechnen, da war ich 11 Jahre alt. Und wenn du dann jemanden hast, der dich mitnimmt, weil du einfach nicht in so einer fußballverrückten Familie aufwächst.
Ich glaube, ich war 24, glaube ich. Ich war völlig aus dem Häuschen. Wir hatten in dieser Saison gerade einen Eintracht-Fanclub gegründet. Und bei diesem Fanclub gab es zwei Leute, mein Kumpel Timo und ich, und wir waren die Abteilung Fjordhoft. Also, wir hatten ein Ressort nur für dich, also ganz große Fans, da wussten wir noch nicht, was danach kommen sollte. Und wir sind dermaßen nervös dahin gefahren, also das war die Hölle.
Ja, aber das kann ich verstehen, weil ich sehr, das ist ganz interessant, weil ich war als Spieler eigentlich auf dem Fußballplatz nie nervös. Das war eine von meinen Stärken. Je schwieriger das Spiel, je mehr über was wir verlieren konnten, dann war ich ganz, ganz ruhig. Aber ganz interessant, nach meiner Karriere, wenn zum Beispiel mein Sohn spielt, bin ich total nervös, wenn ich Manager für Norwegen war. Also jede Minute war wie Wahnsinn. Aber später war ich ganz ruhig, weil dann habe ich gedacht, ich kann das beeinflussen irgendwie.
Darf ich da mal kurz einhaken, weil ich muss den richtigen Zeitpunkt haben. Jetzt hast du gesagt, dein Sohn spielt jetzt, glaube ich, in der schottischen ersten Liga, wenn ich richtig informiert bin, noch aktuell.
Ja, also mein Sohn hat eine interessantes Werk. Der hat, ist in den USA, hat er seine Ausbildung, sein Master gemacht. Duke University, sehr gut. Ja. Und dann, der ist ja ein Abenteurer. Also ich war fast ein Vater, wie gesagt, okay, Sohn, jetzt musst du deine super Ausbildung benutzen. Aber dann sagt er, nein, jetzt reise ich um den ganzen Welt mit Fußball. Ein Jahr in New Zealand waren und jetzt ist er das zweite Jahr in Schottland.
Ja, die Frage, die mir sich stellt, ist ja, wann kommt er nach Frankfurt? Weil, also wenn ich ja verschiedene Medien, verschiedene Meldungen, er muss so um die 1,93 sein und um die Leute mal mit ins Boot zu holen und so um die 93 Kilo, also so eine Art Kyrgios.
Max hat gesagt, der sieht aus wie Thor.
Ja, er hat bisschen, und er kommt aus, wie heißt der Ort, wo ihr herkommt? Asker. Ja, das ist doch nah an Asgard. Also das ist, ich finde, der hat was von Thor. Also ja, müssen wir auf jeden Fall mal drüber sprechen.
Wir bräuchten so einen göttlichen Hammer bei der Eintracht. Ja.
Hinti und Thor in der Innenverteidigung.
Er hat ja bei Eintracht gespielt. Das war ja sein erste Tor und erstes Spiel gemacht für die. Da muss es so um 6 Jahre alt. Aber nein, ich glaube, vielleicht ist das zugegangen. Aber wir sind sehr stolz. Wir waren drüber. Hamilton ist ja nicht ein großer Verein in Schottland, aber trotzdem, wir waren drüber. Er hat gegen Rangers gespielt für 50.000 Zuschauer. Das war natürlich ein wahnsinniges Erlebnis.
Wenn du das so beschreibst, dass du auf dem Platz als Spieler so ruhig warst, aber es dich wahnsinnig macht, wenn du so als Zuschauer oder außen stehst, ist das so ein bisschen. Ich kenne das vom Motorradfahren. Wenn ich selber fahre, ist das kein Problem. Aber als Beifahrer ist es die Hölle.
Ja, ich glaube, ich sehe auch, wenn ich arbeite, ich bin einer, der ich habe gerne Kontrolle. Also ich nehme jede Verantwortung, übernehme ich jede. Aber ich brauche Kontrolle. Ja, und ich glaube dann, das habe ich auch als Spieler gehabt, weil dann habe ich irgendwie die Kontrolle. Man weiß, wir spielen 94 Minuten, du berührst aber den Ball nur 2,5 Minuten während des Spiels. Du musst höllisch konzentriert sein. Und ja, ich war einer, der auf dem Platz, ich habe gern gelacht, ich habe immer geflirtet ein bisschen mit den Fans und so. Aber ich war immer auf einer Jagd, wo gibt er Raum, wo ist die Schwäche, wo ist der, ich kann mich, wenn ich kurz sagen darf, mein erstes Spiel Tor für Eintracht war gegen Schalke zu Hause, der Torwart war Oliver Reck, ein guter Torwart, aber hat dann und wann Pannen gemacht. Und dann bereite ich mich so auf ein Spiel vor, so wissen, dass wenn er plötzlich den Ball verliert, dann muss ich da sein. Und das war eine einen langen Ball zu ihm, alle sind weg, weil das war vorbei. Und habe ich gedacht, aber wenn er den Ball verliert, wer dann. Ist da? Ja, dann war ich da und dann habe ich mein Tor gemacht. Ja. So, ich glaube so, darum war ich nicht so nervös. Ich habe mich eigentlich nur konzentriert auf die Aufgaben sozusagen.
Wenn wir in dieses Spiel jetzt mal reinspringen, aus diesem Abstiegskrimi hat sich eine Mannschaft relativ früh verabschiedet. Das war der VfB Stuttgart. Die haben das 1-0 gemacht. Ein Herr, den übrigens in Frankfurt jetzt auch jeder kennt, das war Freddy Bobic damals. Und dann begann ein unfassbarer Krimi, wobei zur Halbzeit stand es, glaube ich, 0-0. Da war noch nichts passiert.
War 1-1 bei uns, oder? 1-1, glaube ich.
Ja? Oder stand es 1-1? Okay.
Ich glaube, da war alle 6 Tore in der zweiten Halbzeit.
Ja, es ging spät los. Also du hattest eine Chance relativ früh im Spiel.
Am rechten Pfosten vorbei.
Ja, aber dann so wirklich mit den Toren. Also es war ein Spiel, das hat spät Fahrt aufgenommen auf jeden Fall.
Ja, hast du recht. Und es muss ja auch gesagt werden, dass diese Krimi war ja so, dass ihr habt ja kurz gesagt, dass Nürnberg war ja eigentlich nicht involviert. Ich kann mich erinnern, Bild-Zeitung oder irgendeine Zeitung haben so alle mögliche theoretische Sachen rausgebaut.
Was ist wenn?
Aber dann haben die gemacht solche Sachen, das kann nicht passieren. Das war fast wie Elvis kommt zurück.
Das war wie das Stuttgart 3 Jahre hintereinander gegen Rostock in der ersten DFB-Pokalrunde spielen.
Viele solche Sachen. Aber dass Nürnberg aufsteigt, das war nicht einmal in diese Department dabei. Ja.
Weißt du? Und dann ging die Sause los. Mit einem 1-0, Chen Yang, wunderschönes Tor.
Ja. Originalkommentar damals, deswegen andere Zeiten noch. Ja. Ich habe es mir mitgeschrieben, dass ich bloß keinen Fehler mache. Also Originalkommentar damals, zumindest in der Zusammenfassung, war, Reinke muss in der Kindheit einer gesagt haben, bei China-Böllern lass die Hände weg. Also es war ein Pfund, der hat ihm das Ding über den Kopf gesammelt.
Ja. Und ich habe 100% recht. Und dann und wann habe ich ein schlechtes Gewissen und darum versuche ich das immer zu sagen, weil das Sensationelle bei diesem Spiel war, dass alle unser 5 Tore waren Weltklasse-Tore.
Ja.
Das war wirklich klasse Tore.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Wir reden über die jetzt alle. Kommen da sah es ja eigentlich sah's gut aus, da sah es ja irgendwie nach 3 Punkten aus, weil Nürnberg, zur Orientierung nochmal, ihr könnt euch, wenn ihr den Podcast jetzt hört, generell die Empfehlung, mal die Tabelle holen. Saison 98/99, dann seht ihr es quasi, wie eng es punktemäßig war und hört euch auf jeden Fall bitte auch die Radioreportage an mit Manni Breukmann, Günter Koch und Dirk Schmidt, das ist hörbarer Krimi. So, also Nürnberg liegt 2-0 hinten am Ende, meine Güte, gell, wird schon werden und dann fällt es 1-1. Elfer, verschuldet von unserem letzten Gast hier, von Alex Schur.
Ich habe ihm heute Morgen mal geschrieben, ob er sich dazu äußern will, aber bis jetzt kam da nichts zurück. Vielleicht kommt noch was. Ja.
Wie war das für euch in so einem Spiel? Es geht um was, ihr braucht 3 Punkte, ihr geht 1-0 in Führung und dann kommt der Schur und verursacht so einen Elfer. Was macht das mit einem auf dem Platz?
Vor allem kann ich mich nicht einmal erinnern, dass es war, Schuhe, weil das ist nicht so wichtig. Wir verlieren zusammen, gewinnen zusammen. Das war nicht so wichtig. Ja. Aber für uns war das ganz einfach. Wir müssen das Spiel gewinnen. Und ja gut, das war ein Rückschlag für uns. Das ist 1-1 gekommen. Aber wir haben trotzdem, fanden wir, das Spiel zu gewinnen. Weil auf diesem Zeitpunkt war es ja nur wichtig, die 3 Punkte zu holen. Über Tordifferenz, wenn einer hätte gesagt, wir brauchen so und so viele Tore, dann hätte er leider, wegen welchem Team? Also das ist ja egal. So für uns bei 1-1 war das trotzdem, haben wir uns diesen Selbstvertrauen geholt, vor allem in Schalke, wo wir 2-0 hinten waren. Dass wir haben gewusst, dass das Spiel ist noch so gewinnen.
Ja. Darf ich noch mal eine kurze Zwischenfrage stellen? Wir haben das jetzt so übersprungen. Schönberg hat ja den Elfmeter geschossen, hat sich den Ball da zurechtgelegt. Jetzt bist du in dem Moment zu Oka Nikolov gegangen. Du hast jetzt auch noch gesagt, es war dein Zimmerkamerad. Was hast du im Oka in dem Moment gesagt?
Ich habe ihm gesagt, du musst Pay-TV zahlen.
Wie bitte? Du musst was? Pay-TV muss zahlen?
Pay-TV in Hotel. Also wir haben 6 Filme gesehen. Nein, das war mein
Du weißt, dass das deinen Zitaten auf Wikipedia verewigt wird.
Nein, ich habe nur, also das war ja nur ein Versuch, Schönberg ein bisschen, Schönberg ist Däne, ich bin Norweger, vielleicht glaubten Schönberg, dass ich habe viele von seinen Elfmeter. Der ist Däne, oder? Schönberg?
Der ist Däne, ja, ja, genau.
Ja, ja. Und ich habe Oka gesagt, du, ich habe nichts zu sagen, ich will nur versuchen.
Das war der Urenkel des Lehmann-Zettels.
Ey, fantastisch.
Genau.
Ja.
Genau.
Mega. Der König des Psychotricks, ey. Ja, so gut. Ja.
Aber noch besser wäre es gewesen, wenn du wirklich gesagt hättest, du musst das Pay-TV.
Und er dann gehalten hätte. Nein,
aber das ist die Wahrheit. Ich habe wirklich zum Ocker gesagt, du, ich habe nichts zu sagen.
Ich stelle mir gerade vor, wie das für ihn ist. Weißt du, er steht da, der sieht auf den Schönberg und dann sieht er den Fjordhoff auf sich zukommen und denkt, oh, mega geil. Der weiß vielleicht wirklich was und hat die Hoffnung, jetzt kommt der geile Tipp und du sagst, hier, ich sag dir gar nichts.
Ja. Ich habe keine Ahnung.
Oh, ich glaube, ich muss mal Zeit aussetzen.
Das ist sehr, sehr gut. Okay, dann waren noch 20 Minuten zu spielen. Flanke von Gebhardt, der ein Wahnsinnsspiel gemacht hat übrigens. Und ich glaube so...
Weltklasse.
Oder? Unfassbar.
Ja, kommt gleich noch.
Ja, also und 2-1, Sobotic, richtig, muss immer Max angucken. Max ist der König.
Ja, aber ich weiß nicht, ob man den Namen noch... Ja, darf man, klar. Also ich habe ihn letztens tatsächlich mal in einem Restaurant getroffen. Ja. Ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, immer wenn einer die Seiten wechselt, so, aber haben wir mit Offenbach nicht mehr viele Berührungspunkte, von daher alles entspannt. Aber tatsächlich, ein Kopfballtor von Sobotic wird es wahrscheinlich auch nicht so viele von gegeben haben in seiner Karriere, weil es ist ja jetzt nicht so... Jan, du bist, glaube ich, 1,90, oder?
Bitte?
Du bist, glaube ich, 1,90, oder?
Ja, also Sobo ist klein. Sobo ist ein sehr guter Freund von mir. Und Sobo war eine klasse Fußballer. Aber ich glaube, er wird 100% sagen, also viele Kopfballtore habe ich nicht gemacht.
Genau. Also das auch wieder, das ist, finde ich, so faszinierend. Bei unserer letzten Folge mit dem Alex ging es darum, dass der Alex ja ging es um das 6-3, den einzigen Doppelpack in seiner Karriere wohl gemacht hat. Und auch so ja nicht viele Tore gemacht hat. Und so Geschichten passieren, glaube ich, dann immer in dem Moment, wo es wirklich drauf ankommt.
Ja, und ich glaube, das ist richtig. Und das sieht man auch, wie ich habe eine Übersicht gesehen, die Champions League gewinnen. Dann ist es oft ein Spieler in der, also Viertelfinale, Semifinale, Finale, plötzlich hat nicht so viele Tore gemacht, plötzlich schießt er viele Tore, weißt du, oder ein Beitschuss oder ein Kopfball. Ja. Solche Sachen passiert oft. Und ich glaube, das ist ein Teil von unserer, wie wir Geschichten erzählen. Ich glaube, du brauchst diese Geschichten, um das Spiele werden legendär.
Ja, ja. Ja, aber dann darf ich das 3-1, also da
du darfst
ich wirklich
alles,
sagen,
alles,
ich muss mal 3-1, das ist für mich... Das 3-1 ist für mich bis heute, glaube ich, eines der schönsten Tore unter den Top 10, die ich bei der Eintracht je gesehen habe. Und dass das Marco Gebhardt geschossen hat, dieses Tor, der ja auch nicht, ich sag mal, der hat ja jetzt keine 200 Tore für die Eintracht gemacht. Aber das wieder dieses Ding mit der Hacke über seinen Gegenspieler drüber legt und dann auch wieder direkt über den Kopf vom Torwart, das ist Wahnsinn.
Riesenfund.
Ja. Es gibt ein paar Details von diesem Tor, wenn ihr das genau anguckt.
Ja.
Das 3-1, ja. Und er macht diese Hacken, Weltklasse, und das Torabschluss ist fantastisch. Aber guck, was Bernd Schneider macht mit Ballack.
Ja, der blockt ihn weg, ne?
Genau, genau.
Und er blockt ihn ganz schön dreckig weg.
Sag mal das so, Gott sei Dank, das gab kein VAR. Gott sei Dank.
Ja, ja, kein Videoassistent. Ja.
Das stimmt,
ja. Ja. Ja, er stand ganz hilfreich und hat ein Eingreifen von Herrn Ballack im Rahmen der weit gedehnten Fußballregeln verhindert, könnte man sagen.
Bleiben wir dabei, ist gut, dass es keinen VAR gab.
Ja, absolut.
Was mich auch interessieren würde, Tobi, wie hast du das dann in dem Moment, also du warst ja im Stadion, wir haben das jetzt so ein bisschen übergangen, wie war das aus der Fansicht? Weil normalerweise, Jan, um das mal aufzuklären, wir gucken immer so auf verschiedenen Perspektiven auch, also wir gucken auch, wie war es von der Tribüne aus. Ich saß jetzt in einem Kleingarten vor einem Kofferradio, auch schön, aber ich glaube, da ist heute wichtiger vom Tobi zu hören, wie war da die Fansicht?
Also ich muss Fairness halber sagen, dass ich das Spiel überhaupt nicht so rekapitulieren kann, wie du das kannst, Jan. Also weil du das ja, also wie Carpaccio auseinander sezierst fast. Wir waren da drin, es war klar, wir müssen das Ding gewinnen. Außenrum hatten Leute wirklich, also Taschenradios dabei und ihre Kopfhörer im Ohr, wie das früher halt noch war. Es gab keine Smartphones.
Ja, ja.
Wir hatten inzwischen viel Bier getrunken, es war unfassbar heiß und wir hatten die große Hoffnung, wir kriegen das irgendwie hin. Und das läuft ganz gut für unsere Jungs. Und die Frage war immer, wie steht's bei den anderen? Reicht das? Und dieses Auf und Ab was dann da losging. Wir sind drin, wir sind drin, wir sind draußen, wir sind draußen, wir sind draußen. Und trotzdem glaube ich, und das kann auch sein, dass ich mir das jetzt zurecht erinnere, aber ich glaube, dass auch dadurch, dass dann nach dem 1-1 das 2-1, das 3-1 gefallen ist, so eine Idee im Stadion schon war von, das wird was. Also heute ist kein, wir können verlieren, aber an jedem anderen Tag, aber nicht heute.
Und das war das erste Wunder. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt im Hinterkopf hatten, wie 2003 hat man immer so, war ich ja dann im Stadion, da hat man immer so im Hinterkopf gehabt, ja, wir machen das jetzt wie 99.
Wir können das,
so.
Genau, ja.
Aber da hätte man ja sagen können, ja, wir machen das jetzt wie 92, ja, also das hätte ja auch passieren können.
Ja, also ich glaube, das ist ein guter Punkt, weil ich denke, dass wir, also der Bernd Schneider macht das 4-1, ist auch ein klasse
letztes
auch
Spiel. Auch
ein geiles Tor.
Ja, weil wir müssen mehr über das reden, aber ich will nur wissen, auf dem Zeitpunkt, wo es plötzlich still wird im Stadion, das ist nach 4-1, ja?
Genau. Das 4-1, als plötzlich klar war, also alle Fans sind quasi dabei und Ekstase, es reicht und so. Und dann spricht sich aber im Stadion rum, irgendwas ist. Also irgendwas ist los. Oder ja, lass uns ganz kurz das Tor von Bernd Schneider würdigen und dann kommen wir an diesen Punkt.
Letztes Tor für die Eintracht, ja.
Letztes Tor für die unfassbar geile Flanke von Chen Yang, glaube ich, oder?
Klasse. Und ich meine, diese Technik, was Bernd Schneider da macht, ist so schwierig. Vor einer Woche hat Erling Haaland so ein Tor, aber noch spektakulärer, von weiter Distanz, das Gleiche gemacht gegen Northern Ireland. Ja. Weil oft ist es ja so, wenn du versuchst, mit deinem Volley mit dem Frist, ist es nicht einfach, aber einfacher. Aber er macht irgendwie mit der Innenseite, er trifft den Ball, ich vergleiche das immer mit Tennis, das ist wie Roger Federer. Also er benutzt den Volley mit der Innenseite und macht es nur in die Ecke. Diese Schuss, was Bernd Schneider da macht, ist nur einer von den schwierigsten, was gibt es im Fußball. Und darum, das passt so gut zu diesem Spiel, dass er so das macht, irgendwie.
Und er macht es 7 Minuten vor Schluss.
Ja, 7 Minuten Schluss ist 4-1 und dann denken wir, ja, beim 3-1 ist es natürlich, dann können die ein 3-2 machen, das wird ein bisschen eng am Ende. Ja. Aber beim 4-1, dann denken wir, naja, jetzt gewinnen wir das Spiel, weil für uns, und jetzt sind wir in der 83. Minute, Tordifferenz war nie auf unser Kopf.
Hat keiner auf dem Schirm gehabt, überhaupt nicht.
Gewonnen. Das war mein erster Gedanke.
Ja, und dann wurde, das war der Moment, den du mit der Stille beschreibst, dann war, also so erinnere ich das jedenfalls, war das so, dass irgendwie sich rumgesprochen hat, es ist was passiert und obwohl wir 4-1 führen, wir führen 4-1 zu Hause gegen Lautern, reicht es nicht.
Weil ich kann mich erinnern, 4-1, Laola, super Stimmung im Stadion, ja. Dann 84, 85, ich kann mich nicht genau erinnern, aber 2 Minuten später wird es ganz still im Stadion. Und ich denke, ich bin Spieler da draußen, ich verstehe.
Was passiert da?
Was ist passiert? Ja. Weil das war unmöglich zu verstehen, was hat passiert. Keine Ahnung.
Ja, und dann hatte sich im Stadion rumgesprochen, dass dieses 4-1 eben nicht reicht und es geht doch noch um ein Tor. Und bis dieses Stadion, also weil heute wäre das so, da hat jeder quasi sein Smartphone draußen und weiß, diese Konstellation ist wichtig, also gucke ich drauf, dann sind 50.000 fast zeitgleich informiert oder relativ schnell. Das war damals anders. Da hast du gucken müssen, wer weiß was. Und dann ist es klar geworden, als die ganze Bank aufspringt. Jörg Berger in diesem karierten Hemd-Button-Down-Kragen mit Krawatte bei 100 Grad plus. Alle stehen und brüllen weiter, weiter, noch eins, noch eins, noch eins. Und das war der Moment, wo wir dachten, ja fuck. Fuck, Leute, ganz kurz.
Jetzt müssen wir alles wieder piepsen.
Wir piepsen hier gar nichts. Wo plötzlich klar wurde, ja, alles klar, 4-1, aber wir haben überhaupt keine Zeit mehr. Wo soll denn ein Tor jetzt herkommen? Und trotzdem warst du fast schon wie in so einem Fieberwahn. Und dann
wusstest du dann, wie es steht, Jan? Hast du es mitgekriegt?
Nein, das ist so, weil wir sind so, wie ich mir erinnere, so 83, 84, 85. Ja, gut, ganz still ins Stadion. Da musste die, und das ist schwierig für die Leute, wie ihr sagt, das jetzt verstehen, weil jetzt sind alle Tabellen so schnell updated. Wir wissen sofort, plus 43, wir wissen es sofort, wie viele Tore. Das ist ja nicht so, dass man geht rum und denkt, oh, Nürnberg hat so und so viele Tore gemacht, wir haben so, wir kennen ja die Tordifferenz nicht, das brauchen wir nicht mehr, weil in 2020 haben wir das auf dem Handy. Aber dann sitzen die tatsächlich auf der Bank mit einem Kugelschreiber, mit dem Programm, der Matchprogramm, und die schreiben
eine
neue Tabelle. Ja. Die schreiben eine neue Tabelle und dann irgendwie, wie irgendeiner kommt auf die Idee, dass wir brauchen noch ein Tor, weil, pass auf Leute, Nürnberg können absteigen. Nürnberg. Ja. Wir haben es nicht auf die Rechnung gehabt und dann schreien die rein. Wir brauchen noch ein Tor. Wir brauchen noch ein Tor. Ich habe keine Ahnung gehabt, warum wir diesen Tor brauchen, aber wir brauchen noch ein Tor. Und dann kann mich erinnern nach dem Spiel, weil ich habe ein Interview gemacht mit Sobotzik, da sind wir zusammengestanden. Und dann habe ich gesagt, die haben geschrieben, wir brauchen ein Tor. Ja, und dann habe ich halt einen gemacht.
Das war, also das dieses Tor, zu dir kommen wir gleich. Aber man muss sich auch mal vor Westerthaler verneigen, der dort quasi,
Gott hab ihn selig,
also wie ein Derwisch losrennt gegen zwei Mann, nicht durchkommt und es irgendwie im Fallen noch hinkriegt.
Und gegen Swarzer, ja.
Also irgendwie noch hinkriegt, dass dieser Ball, wenn man sich das anguckt, ist es auch ein Wunder, dass das passiert, dass dieser Ball vor deinen Füßen landet.
Ja, ist auch ein bisschen Glück dabei, glaube ich. Also Swarzer war, glaube ich, der Gegenspieler durch die Beine durch, dann noch irgendwie rübergewickelt und dann bist du dran, Jan.
Und ja, erstmal Westerthaler, please save his soul. Also unglaublich, dass er weggeht. Tut uns unheimlich leid. Ja. Aber was da passiert, das war so viel Details. Plötzlich ist der Ball bei mir. Ich habe aber meine Hauptaufgabe vorher, wo Christoph geht, 1-1 gegen Sforza, ich musste aufpassen, dass ich nicht in Abseits laufe. Das war meine wichtigste Aufgabe, weil ich habe gesehen, das wird eng. Damals hat Sforza, glaube ich, Libero gespielt beim Kaiserslautern, so der war letzter Mann. So das war, aber dann plötzlich rollt der Ball zu mir und dann war ich nicht in Abseits.
Kannst du dich, also wie ist das in diesem Moment? Wir, also Max und ich haben dieses Tor, ich weiß nicht wie viele hundert Mal gesehen. Jetzt ist es die 89. Minute. 50.000 drehen völlig durch. Die Leute auf der Bank hängen dir quasi schon am Hals. Du kriegst diesen Ball vor die Füße. Bist du dann da in einem Tunnel gewesen? War da irgendwas von Bewusstsein? Was geht da in einem vor, wenn du weißt, das sind jetzt da noch 30 Meter?
Erstens höre ich nichts. Also ich konzentriere mich nur auf den Ball. Und ich denke, wenn ich den Ball kriege, dann mache ich die Entscheidung sofort. Ich mache das Gleiche, was ich immer mache, wenn ich 1-1 gegen den Torwart laufe. Ich habe das nicht oft gemacht, aber ich habe das gemacht. Wenn ich ein Kind war, habe ich immer, ich habe beim kleinen Verein Gürschgen, der ist ja ein sehr, 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 sehr kleiner Verein in Norwegen, habe ich sehr, sehr viele Tore gemacht. So, ich konnte viel experimentieren und ich habe herausgefunden, dass der Winkel, wenn du gehst 1-1 direkt auf den Torwart, das ist ganz schwierig. Ja. Und weil du hast den Winkel nicht, du kannst den Ball lupfen oder du kannst vorbeilaufen, versuchen vorbeizulaufen, aber dann kann der Torwart den Ball fangen. So für mich, und dann habe ich, wenn ich ein Kind war, habe ich immer versucht mit diesem Übersteiger, aha, ich muss den Ball ein bisschen mit meinem rechten Fuß auf meinen linken Fuß, okay, so muss ich das machen. Und so habe ich das gemacht. Wenn ich dann 18 war, habe ich mein erstes Tor gemacht in zweite Liga in Norwegen, habe ich das zweimal in einem Spiel gemacht, so ein Tor gemacht. Und dann habe ich, aber nicht so oft war ich 1-1 direkt auf dem Torwart. Ich habe das aber in 93 gemacht für Norwegen, gegen Polen. Wir müssten auswärts gewinnen, um uns nachher zum World Cup in 94.
Ja, Wahnsinnsspiel. Ja.
Dann habe ich genau das gleiche Tor gemacht. So, jetzt sind wir dann habe ich das seit 6 Jahren nicht gemacht, denke ich. In England habe ich nicht so ein Tor gemacht. Ja. Und dann habe ich, für mich war das immer, wenn ich den Ball jetzt hier kriege, dann wusste ich, das war Automatik. Da habe ich gedacht, jetzt muss ich den Übersteigen machen. Nur pass auf, Jan, dass du alles jetzt richtig machst. Aufpassen, einstudieren. Das hast du ja einstudiert. So, ja, die Frage, war ich in einem Tunnel? Ja, man kann sagen, ich war in einem Tunnel. Ich habe das auch, das Tor natürlich ein paar Mal gesehen. Und ich denke, unheimlich eng. So eng habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Gegen Polen war das vielleicht ein Meter. Hier war das vielleicht ein Zentimeter mit Reinke, der Torwart. Ja, ja. Aber trotzdem, ich habe mich unheimlich konzentriert, dass ich das Richtige mache.
Das ist krass, weil für alle, also was auch zu dieser Magie des Tores zählt, ist, abgesehen davon, dass es in dieser Minute bei diesem Spielstand, bei diesem Drama fällt, war die Wirkung auf die Zuschauer ja die, dieser völlig, ich meine das liebevoll, dieser völlig geisteskranke Norweger hat ja noch alle Tassen im Schrank. Jetzt macht er noch, jetzt zaubert der noch. Aber für dich war es quasi ja die Rückbesinnung auf fast größte Sicherheit, kann man sagen, oder?
Ja, also ich, sagen wir mal so, ich habe fünf Alternativen, was ich machen kann. Ja. Also ich kann links vorbeilaufen, ich kann rechts vorbeilaufen.
Lupfen.
Ich kann versuchen zu lupfen.
Ja.
Also drei Alternativen oder ich kann einen Übersteiger machen. Aber für mich im Kopf war das ganz klar. Ja, ich verstehe genau, was du sagst. Ich bekomme jetzt ganze Haut. Ich werde jetzt beim Tränen in den Augen, wenn ich das denke, wenn wir das so leidenschaftlich jetzt beschreiben. Ja. Wirklich.
Aber ich habe auch Tränen in den Augen, ja.
Ja, aber ich sehe genau, wie alle anderen das gesehen haben.
Ja.
Der ist total verrückt. Und ich finde, der Kommentator Schmidt hat es gut gemacht. Die haben das im Fernsehen wirklich gut beschrieben. Aber ich glaube, für mich war das von vier Alternativen der sicherste Alternative. Ja.
Was mich dann noch interessieren würde zu dem Übersteiger, ich glaube, vorletztes Jahr hat Alea hat so einen Übersteiger im Europapokal gemacht. Ja. Habt ihr euch darüber unterhalten, du und Sebastian, habt ihr irgendwie mal darüber gesprochen, ob das für ihn auch so ein Automatismus war oder ob das aus der Situation raus war? Das würde mich mal interessieren.
So haben wir das nicht diskutiert, aber das war lustig, weil wir haben auf dem Tag, weil ich habe das Tor gesehen, Twitter hat das sofort geschrieben, dass Alea hat ein Fjordhoff-Tor gemacht. Ja. Und dann habe ich Freddy einen Text geschickt, Bobic, und da habe ich gesagt, schöne Grüße an Sebastian, bla bla bla, und der hat ein Foto zurückgemacht. Und dann war ich beim einem Pokalspiel, ein Europa-Liga, kann mich nicht erinnern, gegen wen, und dann war ich in die Kabine mit Sebastian und wir haben uns nicht so viel unterhalten, aber wir haben uns kennengelernt. Dann war ich als junger Fan, ich habe sein Trikot mitgebracht zu meinem Sohn und das war wirklich sehr, sehr lustig. Und der hat zu seiner französisch Sprechenden in die Kabine gesagt, ja, der hat die so einen Trick gemacht oder so irgendwas. So.
Ja. Und wo wir gerade in diesem Moment sind, wo es für dich größte Sicherheit und für alle anderen, die es sehen, der größte Irrsinn aller Zeiten auf einem Fußballplatz war, war es so, dass als klar war, das Ding ist drin, also dann kannst du dir vorstellen, auf der Tribüne ist erstmal Ekstase. Dann dauert es zwei Minuten, bis du wieder stehst, bis du von Bier geduscht zu dir kommst. Ganz viele, die nicht im Stadion waren, haben Radio gehört und ich zeig's euch noch mal kurz.
Der ist im Strafraum und er trifft! Tor! Tor! 5:1! Herrje, welche Leistung!
Herrje, welche Leistung! War Wahnsinn. Und es war dann beim, also ich weiß noch, wir standen ganz lange noch da. Dann ging es auf den Platz. Ich habe mir Rasen mitgenommen. Ich gestehe es, ein Stück vom Tornetz noch geklaut. Irgendwann sind wir dann nach Hause gefahren und dann gab es so einen Wunsch nach Austausch, dass du mit irgendjemand drüber redest. Und dann waren Leute, die haben es im Radio gehört und du kamst überhaupt nicht hinterher, dir das immer und immer wieder zu erzählen. Wie war denn für dich das, wenn du sagst, im Spiel bist du so ruhig, so konzentriert, als dir klar war, Leute, ich habe gerade relativ lässig einen saugeilen Übersteiger gemacht und wir bleiben drin und wahrscheinlich bin ich einfach die coolste Sau im Moment, die hier über den Planeten läuft.
Du, das ist so, erstens habe ich das Tor gemacht, 5:1, aber wir spielen ja noch zwei Minuten.
Ja.
Und der Ball ist im Spiel. Und jetzt verstehe ich ja, dass es geht um Tordifferenz. Ich weiß noch nicht, dass es Nürnberg ist. Ich habe aber verstanden, dass 5:1 war wichtig. Ja.
Ja.
Das heißt, wenn Kaiserslautern ein Tor macht, die machen 5:2, steigen wir ab.
Ja.
Das haben wir jetzt verstanden. Und ich kann mich erinnern, Sforza hat den Ball gehabt und ich habe zu ihm geschrien, du Vollidiot, warum spielst du den Ball nach vorne? Das ist ja scheißegal für euch, wie das Ergebnis wird. Das ist ja egal. 5:1 oder 5:2, spielen den Ball zurück oder was weiß ich.
Ja. Ja. Aber auch ganz, dann, ganz berühmte Szene, wie Berger dann noch so vor dem Platz rumläuft und auf die Uhr zeigt und sagt, ah, hier, ja, Leute, ja, ist noch nicht Schluss, wir müssen noch.
Ja, ja, und dann ist das Spiel vorbei. Ich kann mich erinnern, wie ihr sagt, 100 Grad, ich war total, wie, ich sehe, oh, jetzt jetzt bekomme ich wirklich Tränen, weil das sehe ich für die Leute, wie viel das bedeutet.
Ja.
Und ich verstehe, wenn ich die Leute sehe, wenn ich unsere Bank sehe, dann sehe ich, dass wir haben uns gerettet. Deshalb, und weil es ist es wahr, ich habe sofort gesagt, weil sehr, sehr viele Leute an mich, die sind gekommen, die sind zu mir gelaufen. Und ich kann mich erinnern, irgendein Zuschauer habe ich gefragt, warum haben wir uns gerettet? Und dann sagen die, wir haben mehr Tore gemacht als Nürnberg, gleiche Tordifferenz und bla 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 bla. Ja, und das war für mich geht es nicht um diesen Tor. Das Tor ist klasse. Ich sitze hier, ich arbeite mit deutschen Bundesliga, ich bin Markenbotschafter für Frankfurt. Jetzt fange ich an zu arbeiten mit ESPN, die bekommen die Rechte für deutschen Fußball. Das Tor war für mich oder wie diese Übersteiger unheimlich wichtig, natürlich. Ja, ja. Aber für mich, wenn diese Geschichte, wenn wir über das Spiel machen, ist, das ist so, wenn man den Pokal gewinnt oder dann kriegt man die gleiche Feeling, das sind wir gegen alle, natürlich, ja. Das ist eine fantastische. Aber bei einer Nicht-Abstiegsprämie oder einer Nicht-Abstiegstrophäe, dann geht es um alles oder nichts. Also weißt du, ein Pokalfinale kann man verlieren, man kann Zweiter werden in die Bundesliga, Leben geht weiter irgendwie. Aber wenn man schafft, nicht abzusteigen, dann geht nicht Leben weiter, weil steigen wir ab, sterben wir. So, ja. So ist das Gefühl im Stadion, weißt du?
Ja, ja.
Aber hier leben wir, ja, und die Leute laufen an den Platz. Und dann hab ich gedacht immer, das ist unglaublich, dass wir alles das zusammen erleben können, ja. Also, weißt du, das war unglaublich zu sehen, die Leute, die Freude. Und ich habe keine Ahnung, warum oder wie, aber ich habe gesehen, wow, das haben wir wirklich zusammen geschafft. Und das waren nicht die Spieler oder die Torschützen oder Jörg Berger. Das waren so alle im Stadion. Und, ja. Und wie man denkt, jetzt alle, die zu mir sagt, dass sie im Stadion waren, war Waldstadion eine Kapazität von 200.000 Zuschauern. aber darum, wie du sagst, nach dem Spiel, dann wollten sich alle sich austauschen irgendwie.
Ja.
Ja. Wie beim Radio war. Und das finde ich eine klasse Kommentar.
Also ich find's echt schade in dem Moment, dass du jetzt nicht hier bei uns im Studio sitzt, weil man merkt wirklich, dass dir das immer noch nahe geht und dass du das immer... Ich habe heute Morgen mit meinem guten Kumpel geschrieben und er hat gemeint, weil wir auch so über ein paar Zitate von dir gesprochen haben, er hat gesagt, man fühlt, dass du einfach noch nahbar bist und dass damals diese Spieler noch nahbar waren und wirklich auch noch ihren Verein gefühlt haben, was mit heute mit Sicherheit auch noch manchmal so ist, aber nicht mehr so oft. Und was mich bei dir interessieren würde, du hast ja mehr als doppelt so viele Spiele wie für die Eintracht hast du ja für Rapid Wien gemacht. Hast du so ein Verhältnis bei der Eintracht extrem wegen diesem Tor, wegen diesem Spiel vielleicht auch? Oder hast du das auch mit anderen Vereinen, weil du da ja auch, also wie wirst du aufgenommen, wenn du jetzt heute nach Wien kommst zum Beispiel? Das würde mich mal interessieren.
Sehr gute Frage. Ich werde sehr, sehr gut angenommen von Rapid Wien und ich bin ein sehr guter Freund für sehr viele Leute, beim Rapid. Aber ich glaube, weil das erstens ist eine schwierige Frage, vor allem in England. Ich sage immer, das Einfachste ist Rapid Wien und Eintracht für mich, weil dann kann ich wirklich meine Liebe rausgeben sozusagen. In England ist es schwieriger, weil da habe ich vier Vereine. Ja. Das ist schwierig. Aber ja. Ich glaube, ich habe mich immer gut mit den Fans verstanden. Also ja. Das ist ja so ein einer der Tore schießt, dann baut man irgendwie auf, wie wegen diese Zusammen, dass du Tore schießt, dass du mit dem Zuschauer jubelt und so. Aber ich glaube, ich bin sehr, sehr stolz drauf, die Vereine. Ich gucke immer bei Vereinen, wie die gehen. Swindon hat da verloren 3-0, mein erster Verein in England. Und ich folge die immer. Aber das ist ja eigentlich Erlebnisse, die baut auf. Und darum meine ich, dass wir haben zusammen der Abstieg, also wir das war nicht Abstieg, das haben wir irgendwie gemeinsam gemacht.
Ja.
Und da haben wir wenn wir uns treffen, können wir immer sagen, ich war da, ich war vor dem Radio, ich war im Auto, das war meine Hochzeit, ich war im Stadion und so weiter und so weiter. und darf auch sein Verhältnis zu meinem Verein auf irgendwie. Da, man muss ja, das ist ja 21 Jahre her. Und
Wahnsinn.
Ja. Und ich sitze hier in Norwegen mit Tränen und rede über der. Ja.
Das ist für mich ähnlich wie damals, wo wir übrigens unbedingt nochmal drüber sprechen müssen, das Pokalfinale.
wird noch kommen.
Wo ich nach dem Spiel, das kann ich kurz anmerken, nehme ich nicht zu viel vorweg, im Stadion gesessen habe und geheult habe wie ein Schlosshund. Und meine Frau mich angerufen hat, FaceTime, die das Spiel zu Hause geguckt hat und gesagt hat, was ist mit dir? Und da habe ich gesagt, weißt du eigentlich, was hier gerade passiert ist? Und sie sagt, du hast bei der Geburt von deinen Zwillingstöchtern nicht geheult. Ja, aber das ist, man kann es nicht beschreiben. Also ich glaube, das ist...
Das war nach dem Spiel, das war die Zuschauer im Stadion, die Oberbürgermeisterin.
Die hat noch eine leichte Dusche von dir gekriegt, habe ich irgendwas
und
gehört.
Und mit dir getanzt, oder?
Ich habe gefragt, ich stehe da drüben, habe ich gesagt, du, diese elegante Frau, wer ist die? Und dann sagen die, das ist die Oberbürgermeisterin. Okay. Und die habe ich getroffen jetzt. Ich war beim Buchmesse in Frankfurt, habe ich die getroffen. Das ist immer lustig, sie wieder zu treffen. Ich habe sie ein paar Mal getroffen. Wir haben dann alles gemacht, was machen müsste, im Stadion hin und her. Wir haben gefeiert, wir haben ein bisschen gegessen. Aber dann komme ich, ich habe ja gewohnt in Königstein und ich komme nach Hause und ja, ich habe eine freundliche Verhältnis zu meinen Nachbarn, aber es war nicht so, dass wir waren immer zusammen, wir haben nicht so oft Fußball gesprochen. Ja. Und ich habe gewusst, dass die natürlich Eintracht folge und bla bla bla. Dann stehe ich, ich parke von meiner Wohnung da, das war so 50 Meter oder so. Und auf diese 50 Meter war das überall Eintrachtschalen. Trikots, alles, was wir gemacht haben, haben die den ganzen Weg gemacht zu meiner Wohnung. Und dann war ich fast fertig. Weil
jetzt habe ich schon wieder Tränen in den Augen. Das ist ja fürchterlich heute. Ey. Ja.
Das ist doch unglaublich. Und die waren nicht da, die haben das nur gemacht. Zu dem Weg von meinem Parkplatz zu dem Wohnung haben die nur mit ein paar Sachen gemacht. Das war unheimlich, werde ich nie vergessen.
Aber jetzt können wir ja zusammenfassen, das war ein ziemlich heftiger Abend auch noch mit Feiern und so weiter. Es gibt da ja noch so eine kleine Anekdote mit dem Sohn von Sobotzik. Der ist aber nicht 2000 irgendwann geboren, oder?
Ich hoffe nicht. Ich denke, es gibt eine Quote von mir, dass, was habe ich irgendwie gesagt?
Du hast, glaube ich, gesagt, dass du, dass irgendjemand hat mal geschrieben, dass sein Sohn dir sehr ähnlich sieht und du hast zu seiner Frau spaßenshalber gesagt, es ist
wir thematisieren
nicht so.
Das nicht.
Wir thematisieren das nicht, ja.
Wir haben uns geeinigt, dass wir
genau so.
Ja. Nein, das war eine wahnsinnig Feiern zusammen mit allen Leuten. Erstens haben wir, das gehört ja auch dazu, zu diesem wahnsinnigen Spiel, ist ja dann natürlich der Chance von Frank Baumann, weil Nürnberg, Gold, denke ich, von Freiburg, er rettet sensationell, der Ball liegt vor dem Fuß von Baumann.
100%ig, ja, ja.
Ja, das ist 110% Chance. Ja. Macht es nicht. Ich habe Frank vor zwei Monaten, kurz vor Corona, beim Sky getroffen und ich habe mit ihm nicht in 20 Jahren gesprochen, weil wir haben uns nicht begegnet. Und dann kommt er rein und sage ich, hallo Frank, hallo Jan, bla bla bla. Und dann fragt zu mir, du, soll ich anfangen oder du?
Ja.
Also das war ganz klasse, klasse gemacht. Bin. Aber ja. Ich komme ja dann in meine Wohnung und dann ist, damals war Ran oder was weiß ich.
Genau, ja, ja.
18:30 Uhr oder so irgendwas. Und dann war diesen Drama im Fernseher und ich stehe hinter dem Sofa und ich gucke dieses Spiel von Nürnberg und ich sehe den Schanze von Frank Baumann und ich bin fast, also ich
bin fast ohnmächtig.
Ja, ich muss mich nicht hinsetzen, ja. Weil das war stell ich vor, der macht das Tor, da würde auch 5-1 nicht reichen, aber natürlich, dann hätte ich ein 6-1 gemacht, das ist ja ganz klar. Aber
Richtig.
Hättest du doch nochmal einen Heber versucht oder sowas.
Genau. Oder ja. Der Übersteiger in die andere Richtung, genau.
Ja, genau.
Nur, Jan, das ist, also wie du das gerade beschreibst, also wir erzählen das jetzt hier in diesem Podcast und das liegt an unserer Liebe zu diesem Verein, natürlich aus der Perspektive von Eintracht Frankfurt. Und das ist natürlich hier die Mutter aller Wunder. Das ist ein Krimi, der ein Happy End hat, das unvergesslich ist. Man kann die Geschichte natürlich auch aus Nürnberger Sicht zum Beispiel erzählen, weil du gerade gesagt hast, das ist, wenn man drin bleibt, ist das Überleben. Weil unten wartet der Tod. Und das Nürnberg-Spiel wurde kommentiert im Radio von Günter Koch. Ein Reporter, der selber durch und durch Nürnberg-Fan auch ist. Und der hat sich dann danach, als es rum war, gemeldet mit dem Satz, wir melden uns vom Abgrund. Mhm. Und das war tief empfunden. Ein Wunder, dass der überhaupt kommentieren konnte, weil für den ist eine Welt zusammengebrochen.
War das derselbe Kommentator, der auch während dem Spiel noch gesagt hat, ich kann das nicht mehr, ich will das nicht mehr. Das war bei uns, oder?
Nee.
Ich will das nicht mehr sehen.
Das war ja auch Günter Koch. Genau. Manni Beugmann, Günter Koch.
Erklärt natürlich dann einiges.
Ja. Also Wahnsinn. Nur das wird dann nochmal deutlich, was du eben beschrieben hast, Jan, mit dass wenn man im Konfetti-Regen steht und das Wunder erlebt, will man diesen Moment gar nicht gehen lassen. Aber auf der anderen Seite gibt's halt das Drama.
Ja, ich glaube, das Drama gehört dazu. Und ich glaube, auf diesem Tag in 99, das haben so viele Sachen gepasst. Und ich glaube, wir müssen auch die Radioreporter da loben. Ja. Das gehört irgendwie so, wenn wir diese Geschichte erzählen.
Zu diesem Narrativ, ja.
Ja, weil diese Radiokonferenz war wirklich, das war wirklich Weltklasse. Ich habe die einmal gehört, alles, was da passiert, die haben wirklich mit Leidenschaft, gut, man kann sicher diskutieren, wie schwierig und wie richtig das ist, ein Radioreporter, einen großen Fan, aber ich liebe das. Ja. Und der Abgrund ist total und später habt ihr hier beim Eintracht Bayer, der Trainer von Nürnberg, der hilft mir jetzt, findet ihr das?
Friedel Rausch. Oder?
Ja, Friedel Rausch. Aber wir sind nächsten Tag, das ist ein, erstens muss ich sagen, ich komme beim Feiern. Und der Erste, den ich sehe, ist der Schiedsrichter. Diese Tradition kannte ich nicht. Schiedsrichter war eingeladen. Der Janssen. Das war auch lustig. Ja. Das ist auch eine. Aber nächsten Tag, wir mit der Familie, Sommerurlaub, ich fahre zurück, die Mannschaft, wir haben uns ausgemacht, dass wir treffen uns immer alle im Frankfurter Haus. Das war irgendwie unser Restaurant mit Olli, der Besitzer damals oder der Leiter. Und dann stehe ich mit Jörg Berger und dann sagt er, und wir sind zwei, drei Spieler, wir stehen um ihn und sagt er, weißt du, dass der Friedel Rausch, der hat wirklich gesagt, dass Berger steigt ab. Der hat nicht Frankfurt gesagt, der hat Berger gesagt, der ist ein Arschloch.
Auch da schön die Anekdote von dir. Wie hast du es damals gesagt? Jörg Berger ist so ein guter Trainer, hätte dafür gesorgt, dass die Titanic nicht untergeht. Und danach Felix Magath ist. Du weißt nicht, ob Felix Magath die Titanic hätte retten können, aber die Jungs wären auf jeden Fall richtig fit gewesen. Sehr gut.
Das ist eine gute Metaphor. Aber ich habe diese Aussage war ja, ich glaube, die größte Schlagzeile über ganzen Bild Deutschland. Und ich komme nach Hause und dann habe ich, du weißt, wie das ist. Ich habe das Tor gemacht, 5-1, wir haben uns gerettet, super, Urlaub, wir sind in Norwegen. Und dann komme ich nach Norwegen, das ist am Montag, dieses Spiel, ich war auf Samstag natürlich.
Samstagmittag, genau.
Ja, also am Sonntag reise ich nach Hause. Aber Montag habe ich irgendwie, dann komme ich nach Norwegen und hier sind ja alle eigentlich Fan von englischem Fußball und ja, oh, du super Jan, gratuliere, und da war hier auch in den Zeitungen, bla 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 bla, aber es war nicht so spektakulär und da war ich mit Familie und so, aber dann plötzlich, dann war das beim Doppelpass, dann hat Udo Lattek über das gesprochen und über diesen Norweger, der so ein cooler Hund war, und Hans Beckenbauer hat irgendwas gesagt und dann habe ich gedacht, puh, das wird groß, das ist not bad. Und habe ich das langsam so verstanden, dass wirklich wie auch, das wird länger dauern. Für uns war das da, wir haben gefeiert, wir haben, okay, wir sind wieder in der Bundesliga, super, super. Aber dann hat langsam, habe ich dann verstanden. Und dann die Norweger haben gesagt, aha, du hast diese Polen-Finte gemacht, der Fjordhoff-Finte gemacht. Ja, okay, super, good for you.
Ich muss jetzt sagen, ich habe vorhin gesagt, Megaspiel, damals 93, war natürlich ein Spaß, ich war 5 Jahre alt, 93. Ich kann mich nicht an das Spiel Norwegen-Polen 1993 erinnern, also soweit geht's noch.
Du musst es googeln.
Zeigler könnte dir sogar, der Arndt Zeigler könnte dir wahrscheinlich sogar die Minute sagen, in der du genau das Tor geschossen hast.
Ja, und die Trikotgröße aller Spieler, ja.
Die haben in Norwegen ein Buch gemacht über verschiedene Finden-Tricks, ja. Ja. Und dieser Fjørtoft-Finte heißt es da in Norwegen. Aber dieses Buch habe ich mitgehabt vor meinem ersten Training. Wenn wir dann zurückkommen für die nächste Saison, dann habe ich dieses Buch gefunden und ich habe mitgenommen zum Berger. Und ich gehe zum Trainer und sage, Trainer, guck hier. Und dann guckt der Mann, du hast es zweimal gemacht. Du bist ein Wahnsinniger.
Ja, und er hat recht. Ja,
ja, genau.
Jan, wenn du... Du hast es eigentlich schon beantwortet. Wir haben den Schwede Alex Schur gefragt, ob dieses 6-3, was er im zweiten Wunder danach gemacht hat, sein Leben verändert hat. Und da hat er gesagt, ja, das hat es durchaus. Und ich glaube, das würdest du über dieses Tor bei dir auch sagen, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Mein Leben hat es vielleicht nicht verändert, weil auf diesem Zeitpunkt, das ist 89, ich war 32 Jahre alt. Ich war nicht mehr aktuell für die norwegische Nationalmannschaft, wo ich war beim Weltcup dabei. Das war zum ersten Mal in 60 Jahren hier in Norwegen. Das war ein Höhepunkt meiner Karriere. Aber irgendwie war diese ein Dessert von meiner Fußballkarriere.
Ja.
Weil das kam
plötzlich,
ja, plötzlich überraschend. Erstens, dass ich in Deutschland war, weil ich habe mich eigentlich entschieden, dass ich spiele in England bis Ende meiner Karriere. Aber plötzlich hat damals Tore Pedersen, meine norwegische Mitspieler, ich habe immer gesagt, das war sein erster Transfer, weil er hat mir da hier geholt. Gernot Rohr, der Sportdirektor, hat beim Pressekonferenz, er hatte gesagt, ja, wir haben Jan in sehr viele Spiele beobachtet, das war natürlich Quatsch, er hat mich nicht einmal gesehen. Trotzdem komme ich dann zum Verein. So für mich war das auch ein Bonus von meinem Fußballleben.
Ja, ja.
Und ja, dieses Tor, diese Rettung, erstens als Übersteiger werde ich genannt. In diesen Tagen wird es veröffentlicht, dass ich mache für Bild-Zeitung eine Kolumne, die heißt Übersteiger. ich habe 3 Jahre für Sky gearbeitet. Es gibt nicht viele Ausländer, die für Sky arbeitet, so in fest mit Lothar Matthäus gearbeitet. Er hat 150 Länderspiele, er hat Pokale gewonnen, er ist Weltsieger, er hat den meisten Weltcup-Spiele und ich habe einen Übersteiger.
Ja. So, eben.
Aber denk dran, dass du den Leuten dann sagst, hier könnt ihr, wenn du jetzt diese Kolumne hast, kannst du sagen, hier könnt ihr das nachlesen. Wenn ihr es nochmal wirklich fühlen wollt, dann hört euch das Spiel deines Lebens
an. Genau, hört den Podcast mit den
Jungs. Wir haben im Vorfeld tatsächlich gesprochen, Tobi und ich, und ich glaube, ich darf das sagen. Wir haben dann überlegt, es geht ja hier immer um das Spiel des Lebens und bei dir wird einfach... Oder auch beim Alex, bei dem 6-3 wird so ein bisschen vorausgesetzt, dass das euer Spiel des Lebens ist. Da habe ich gesagt, Tobi, wir haben echt ein großes Problem, wenn der Jan sagt, ja, mein Spiel des Lebens ist mein erstes Spiel für die norwegische Nationalmannschaft. Da sind wir nicht drauf vorbereitet.
Ja,
also, ja, das ist so. Aber das Interessante ist ja, das Spiel meines Lebens ist es, wenn man alles, das war eigentlich meine Konklusion, weil wenn man sieht, welche Konsequenzen von diesem Tor, von diesem Spiel, das sind auf jeden Fall das Spiel meines Lebens,
ja.
Weil es hat so viel Einfluss. Ich mache sehr viel für was ich meine, für meine Firma mache. Das mache ich jetzt in Deutschland. Jede Woche kommen Leute zu mir, die wollen, Jan, wir wollen das und das in Deutschland machen. Ich war ja in Österreich 4 Jahre. Dann habe ich ja irgendwie gelernt, da waren ja, Österreich ist ja der kleine Bruder, aber Deutschland war der Großbruder natürlich. Und ich habe mich immer für Deutschland interessiert. Und da, so kann man sagen, dass durch dieses Tor, durch diesen Sieg, durch diese Rettungsaktion, was wir damals gemacht haben, dann habe ich die Möglichkeit gehabt, sehr viel in Deutschland zu sein und sehr viel in Deutschland zu arbeiten. Und ich denke, ich soll mich selber nicht loben, aber ich werde sagen, dass ich ein sehr guter Botschafter für Deutschland ist in Norwegen, weil ich mag Deutschland sehr. Ich mag euer Weise, wie gut ihr Sachen macht. Und vor allem im Fußball, da haben wir ja alles angefangen. Was ihr da macht, ist die Weltklasse.
Ja, weil der Max das gerade gesagt hat, du bist gar nicht heute hier, weil das vielleicht das Spiel deines Lebens ist. Du bist vor allem hier, weil es das Spiel meines Lebens ist. Also dieses 5-1 ist für mich einfach das Fußballspiel, das für mich am unvergessensten bleiben wird. Da wird kein WM-Titel rankommen, kein 7-1, kein 6-3, kein DFB-Pokal. Ich kann dir gar nicht sagen, woran das liegt. Das liegt vielleicht am 24 Jahre alt sein, wach, wild, bereit für alles, Irrsinn erleben. Und deshalb ist mir das immer noch so nah. Und deshalb habe ich dich heute hier gebraucht, weil das ohne dich geht's nicht, Jan, über dieses Spiel zu reden. Ja.
Und da sitzen ja drei Männer, zwei in Deutschland und ein in Norwegen, und wir sitzen Tränen. Ich habe Schwierigkeiten zu reden, weil ich schaffe das nicht. Und das ist 21 Jahre her.
Wahnsinn, gell? Ja.
Und ich glaube, solche Sachen, dann hört es ja irgendwie auf. Okay, und darum sage ich das immer, weil damals war 5 Weltklasse-Tor, aber ich glaube, diese Übersteiger, das ist irgendwie ein Symbol für ein Gefühl irgendwie.
Ja, das trifft's gut.
Ja, irgendwie so, weißt du, weil das passt alles, weißt du?
Ja, ach, wie schön. Wir haben jetzt 20 Jahre zurückgeschaut, aber wenn wir uns mal umdrehen, da liegt ja noch ein bisschen Leben vor uns. Gibt es irgendwas, was du sagst, wenn das noch in meinem Leben passieren würde, das würde mich freuen?
Ich versuche ich habe 3 Kinder, die jüngste ist jetzt 18, die 2 ältesten waren in Amerika und alle haben gesagt, ja, es gibt Drogen, das ist gefährlich, aber du, ich muss versuchen, die gute Werten zu kriegen, und dann müssen die selber alles erleben, dann müssen die so reagieren. So. Nein, ich habe nicht so große Ziele. Ich versuche immer mein Bestes zu machen. Ich bin immer einer, der ist sehr, sehr neugierig. Ich bin sehr glücklich, dass ich habe Fußball in 4 verschiedene Länder gespielt. Wir haben über das gesprochen, aber ich war in Österreich. Da war ich halb Österreicher. Ich war in England. Ich war halb Engländer. Ich bin in Deutschland, war halb Deutscher. So, das gibt mir so viel Vertrauen und Selbstvertrauen, dass das Leben, ich nehme das an, diese Wochenende mache ich das und danach nächstes Woche mache ich das. Und wenn man mich fragt, würdest du nicht gern Sportdirektor sein? Ja, ich war Sportdirektor für Norwegen, das hat nicht gereicht. Und für meinen Verein in Norwegen, das Lillestrøm, ich könnte nach Rapid gehen, ich könnte vielleicht dann und wann auch nach Deutschland die Chance haben. Na, aber das liegt mir nicht. Ich will meine Leidenschaft haben. Fußball ist für mich Leidenschaft. Ich möchte nervös sein. Ich möchte versuchen beim Fernsehen diese Wochenende neutral zu sein, bin ich natürlich nicht. Ich will natürlich, dass einfach Frankfurt gewinnt. Und diese Leidenschaft, das ist mein einziges Ziel, dass ich noch diese Glück habe, Leidenschaft bei was ich tun habe. Das ist mein Ziel für mich, und die Kinder müssen und meine Frau muss immer gesund sein. Außer das, nicht so viele Ziele.
Jan, dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wenn du irgendwann, wenn es wieder geht, hier bist in Frankfurt und Zeit hast, wir zwei würden dich auf alles einladen, auf was du Lust hast.
Definitiv, ja.
We have a date.
Das Spiel deines Lebens.